Die Trauersprechstunde. Ein Podcast für Trauernde und Menschen, die Trauernde begleiten. Folge 3. Trauer- und Sterbephänomene. Herr und Frau Vietze, die Namen habe ich geändert, leben im Pflegeheim. Zusammen mit ihrem Kater Max verbringen sie den gemeinsamen Lebensabend noch durchaus mit Lebensfreude und Interesse an den vielen Angeboten, die sie in der Einrichtung neben einer guten Pflege bekommen. Als ich die beiden kennenlerne, ist Kater Max bereits verstorben. Doch die Tierliebe der beiden ist ungebrochen und sie freuen sich jedes Mal herzlich, wenn ich sie mit meinen Therapiehunden besuche. Doch eines Tages bleibt der Platz von Herrn Vietze leer. Plötzlich verstorben, heißt es, im Krankenhaus. Ich besuche Frau Vietze und spreche ihr mein Beileid aus. Sie ist sichtlich mitgenommen, erzählt aber dennoch mit einem Lächeln im Gesicht und Erstaunen in der Stimme, dass ihr Mann noch einmal bei ihr war. Hier in diesem Zimmer war er. Ich weiß, das kann gar nicht sein, aber er stand genau hier und putzte sein Motorrad blank. Und er selbst war ganz fein angezogen. Und ich fragte ihn, wo er denn hinwolle, so schick gemacht. Aber er lächelte mich nur an, winkte, setzte sich auf sein Motorrad und fuhr davon. Eine Schwester erzählte mir, dass der Sohn Frau Vietzes aus dem Krankenhaus kam, um seiner Mutter die Todesnachricht zu übermitteln. Aber sie hatte aus dem Erlebten bereits geschlossen, dass ihr Mann gegangen war. Im Laufe meiner Tätigkeit als Trauer- und Sterbebegleiterin, häufig mit meinen vierbeinigen Therapeuten in Pflegeheimen und Behindertenwohnstätten unterwegs, begegnen mir immer wieder solche Erzählungen, die sich um sogenannte Nachtodkontakte ranken. Und nicht nur das, auch ich selbst durfte Erfahrungen machen, die mich veranlassten, mir dieses Thema mal genauer anzuschauen. Zugegeben, das Eis ist hier sehr dünn, die Grenze zum Esoterischen fließend und die Gefahr groß, im verschwurbelten Universum seltsamer Welterklärer zu landen. Auf der anderen Seite bietet diese Thematik aber auch ein immenses Potenzial dafür, Trauer zu bewältigen und Trauernde zu unterstützen. Und genau darum geht es in der heutigen Folge. Um die Sterbephänomene Nahtoderlebnisse, Sterbebettvisionen und Nachtodkontakte. Zum einen schauen wir sie im Hinblick darauf an, welche Botschaften und Ressourcen sie bergen. Zum anderen geht es aber auch darum, die Grenzen dieser Konzepte auszuloten. Beginnen wir mit den Erzählungen über Nahtoderfahrungen, die im öffentlichen Bewusstsein durchaus präsent sind. Die Vorstellung, kurz vor dem Tod noch einmal einen Lebensfilm zu durchlaufen, der alle Höhepunkte des Erdenlebens zeigt, der Tunnel, durch den die Seele in eine neue Welt reist, wärmendes Licht, großes Glück, bereits Verstorbene, die uns erwarten. All das sind Elemente unzähliger Berichte von Menschen, die in irgendeiner Form dem Tode nahe waren. Es gibt ganze Datenbanken und genaueres dazu findet ihr in den Shownotes, aber auch zahlreiche Bücher und aufgezeichnete Interviews. Ende der 1960er Jahre befasste sich Raymond A. Moody in seiner Publikation Leben nach dem Tod erstmals systematisch mit diesem Phänomen. Im deutschsprachigen Raum war es die Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross, die Erfahrung ihrer Patienten teilte. Später versuchte der Kardiologe Pim van Lommel, Nahtoderlebnisse einem wissenschaftlichen Rahmen zuzuordnen. Wir können es kurz machen. Bis heute ist es nicht gelungen, wissenschaftlich evidente Aussagen darüber zu machen, dass das, was die Menschen da erleben, in irgendeiner Form ein Leben nach dem Tod beweist. Doch die Vorstellung einer Seelenwanderung zieht sich durch alle Zeitepochen und Kulturen. Der Gedanke, dass es eine Dimension menschlicher Existenz geben könnte, die den körperlichen Tod überlebt und bereits schon vor der Geburt existiert hat, ist Kernpunkt religiöser und spiritueller Glaubensvorstellungen. Mich als Trauerbegleiterin interessiert vorrangig, inwiefern diese Konzepte fruchtbar für die Trauerbewältigung sind. Und sie sind es. Oftmals um ein Vielfaches effektiver, als es langwierige Therapien sein können. Als Wissenschaftlerin interessiert mich aber auch der sogenannte narrative Gehalt, Die Elemente, Symbole, Interpretationen der Erzählung, die so variantenreich daherkommen und dennoch überall auf der Welt die gleichen Grundelemente beinhaltet. Und rein persönlich bin auch ich auf der Suche nach Antworten, wie ich bestimmte Erfahrungen in meinen Erkenntnishorizont einbinden kann. Ein Beispiel aus dem eigenen Leben mag das verdeutlichen. Hier handelt es sich um ein Traumerlebnis, in welchem mir ein ehemaliger Chef begegnete, der einige Monate zuvor sehr plötzlich verstorben war. Im Traum fand ich ihn erschöpft an einer Hauswand gelehnt in einer Straße meiner temporären Heimatstadt. Er sah wirklich schlimm aus, ganz zerzaust, die Haare lang, der Vollbart wild, der Wollpullover voller Löcher. Der Blick unstet und wirr. Wir sprachen nicht miteinander, aber es war klar, dass es meine Aufgabe war, ihn nach Hause zu bringen. Ich nahm ihn an der Hand und ging mit ihm bis auf eine Brücke, die aus der Stadt herausführte. Plötzlich blieb er stehen und schaute in den Himmel. Ich guckte ebenfalls nach oben und sah eine größere Schar Kraniche fliegen. Mit ihrer ihnen eigenen Eleganz steuerten sie auf eine Art Wolkenloch zu, in dem ein helles Licht strahlte. In diesem Moment strahlten auch die Augen. Die Verwirrtheit war Klarheit gewichen. Er kannte nun seinen Weg. Er löste sich aus meiner Hand und rannte zielstrebig auf dieses Loch in den Wolken zu. Mein letzter Blick galt den sich lösenden Händen. Wie so viele andere Berichterstatter auch, hatte ich nach dem Aufwachen das Gefühl, dass dieser Traum eine ganz andere Qualität hatte. Eine ganz andere Qualität als das wuselige Durcheinander, das sonst gern des Nächtens durch meinen Kopf schwirrt. Es war intensiver, voller Symbolik und tief zu Herzen gehend. Und das, obwohl uns keine innige Beziehung verband und ich schon einige Jahre nicht mehr für ihn arbeitete. Dennoch hat der Traum mich so beeindruckt, dass ich nachschaute, an welchem Tag mein ehemaliger Chef verstorben war. Zu meinem großen Erstaunen war es genau der erste Jahrestag seines Todes. Bewusst war mir das zuvor nicht. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, wann mich die Nachricht erreichte. In der Literatur zum Thema wird ein solches Phänomen empathisches Todeserleben genannt. Dabei begleitet man den Verstorbenen auf seinen ersten Schritten in die geistige Welt. Normalerweise kommt das eher vor bei Menschen, die eng miteinander verbunden sind. Aber es gibt auch Berichte von Menschen, die dem Verstorbenen weniger nahe standen. Anhand dieses Beispiels lässt sich gut erläutern, wie sich individuelle und kollektive Vorstellungen miteinander verbinden. Zum einen zeigte der Traum, dass der Verstorbene in großer Verwirrung war und aussah, als wäre er schon längere Zeit unterwegs gewesen. Er erschien hilflos und arg ramponiert. Und vielleicht, so würde ich ganz vorsichtig interpretieren, hat sein plötzlicher Tod, der ihn bei größter Lebensgeschwindigkeit aus dem Leben riss, ihm keine Gelegenheit gegeben, sich zu orientieren. Warum auch immer wählte er mich zur Begleiterin. Im Traum wusste ich genau, wo sein Haus war, wo sein Zuhause war und in welche Richtung wir gehen mussten. Die Brücke als Übergangssymbol in die andere Welt war eine irdische, mir wohlbekannte Brücke. Die Kraniche, beeindruckende Zugvögel, hatten sowohl eine persönliche, berufliche Bedeutung für ihn, bilden aber ebenso ein eindrucksvolles Symbol für die Lebensreise, die mit dem Tod nicht endet. Und das tunnelartige Wolkenloch mit dem warmen, sonnigen Licht sind ganz typische Elemente von Nahtoderfahrung. Wobei sich in diesem Beispiel Nahtoderlebnis und Nachtodkontakt miteinander verwoben haben. Will man sich näher mit Sterbephänomenen befassen, ist man bei der Schweizerin Evelyn Elsässer gut aufgehoben. Unermüdlich trägt sie seit Jahren Berichte und Erkenntnisse zu diesem Thema zusammen. Sie bemüht sich dabei um große Sachlichkeit und Wissenschaftlichkeit. Problematisch, und das ist bei allen Autoren so, die ich zu diesem Thema gelesen habe, ist, dass die Forscher von vornherein davon ausgehen, dass die Phänomene auf ein Leben nach dem Tod hinweisen. Sie forschen also innerhalb des eigenen Glaubenshorizonts, was wissenschaftliche Richtlinien verletzt. Dennoch, die Leistungen von Elsässer sind im Deskriptiven, das heißt im beschreibenden Bereich hoch anzusetzen und machen es möglich, Sterbephänomene fassbar zu identifizieren. Die typischen Merkmale einer Nahtoderfahrung beschreibt sie folgendermaßen. Nahtoderfahrungen beschreiben Menschen, die klinisch tot waren bzw. dem Tode nahe waren. Vereinzelt auch Menschen, die nur dachten, dass sie sterben werden. Die Todesursache ist dabei nicht von Bedeutung. Sie betrifft Menschen jeden Alters, auch Kinder berichten davon. Ebenso ziehen sie sich durch alle sozialen Schichten und die verschiedensten Kulturen. Viele beschreiben, wie sie ihren Körper verlassen und von oben schwebend sehen können, was mit ihnen passiert. Oft geht dieser Vorgang ohne Bedauern und Schmerz vor sich. Im Gegenteil, häufig wird ein großes Wohlgefühl beschrieben und die Bereitschaft, den Körper zurückzulassen, beziehungsweise völliges Desinteresse dieser Hülle gegenüber. Der Geist wird als völlig klar beschrieben. Das Gefühl, durch einen Tunnel gezogen zu werden, hin zu einer Lichtquelle, ist ebenfalls ein typisches Element. Häufig werden bereits verstorbene Verwandte oder Lichtwesen wahrgenommen, mit denen telepathisch kommuniziert wird. Sie haben das Gefühl, nach Hause zu kommen und sind von großem Frieden erfüllt. Manche erleben eine Lebensrückschau, manchmal aus der Perspektive anderer Menschen, um die Tragweite von Entscheidungen zu verdeutlichen. Zeit und Raum spielen keine Rolle mehr. Oft wird das Gefühl beschrieben, innerhalb eines kurzen Zeitraums unheimlich viel erfühlt und erfahren zu haben. Ganz deutlich ist auch der Eindruck einer Grenze. Wird diese überschritten, gibt es kein Zurück mehr. Forscher meinen, dass es deshalb nicht möglich ist, Jenseitserfahrungen zu beschreiben. Die sind nur denjenigen vorbehalten, die tatsächlich über die Schwelle gehen. Manche werden mit einem Auftrag zurückgeschickt. Die Rückkehr ist meist von einem tiefen Bedauern geprägt und dem Wunsch, länger in dieser anderen Welt zu verweilen. In der großen Mehrzahl werden Nahtoderlebnisse positiv erlebt. Vereinzelt gibt es aber auch Berichte, die Erschreckendes beinhalten. Zurückgekehrt ins irdische Dasein beschreiben die Menschen häufig, dass sie die Angst vor Sterben und Tod verloren haben. Sie gewann ein Grundvertrauen darin, eine sorgende Kraft zu spüren. Häufig gehen nach einem solchen Erlebnis radikale Veränderungen vor sich, die nicht immer als positiv erlebt werden. Wertevorstellungen und Beziehungen werden auf den Prüfstand gestellt, ganze Lebenskonzepte umgeworfen. So mancher fühlt sich isoliert von seiner Umwelt und behält das Erlebnis für sich, aus Angst für verrückt erklärt zu werden. Manchmal dauert es Jahre, bis solche Transformationsprozesse abgeschlossen sind. Doch am Ende können sehr erfüllte und erstaunliche Biografien stehen. Außerdem können diese Erzählungen auch zu einem großen Trostquell für Angehörige dienen. Sie können Heilung in der Vorstellung finden, dass der Übergang von Leben zum Tod ein friedlicher und freudvoller ist, unabhängig davon, wie derjenige zu Tode kam. Doch bei all den positiven, sinnstiftenden Effekten, die ein Nahtoderlebnis haben kann, birgt es auch Gefahren. Manchmal wird das Erlebnis als so schön empfunden, dass die Versuchung groß ist, dahin zurückzugehen. Jenseits Sehnsucht kann man das nennen. Die alte Welt wird dann nur noch als toxisch und lebensfeindlich wahrgenommen. Die Menschen fühlen sich isoliert und entfremden sich von ihrer Umgebung, treffen vielleicht auf Unverständnis und haben Schwierigkeiten, das Erlebte in ihr Dasein zu integrieren. In diesem Fall ist es sicher hilfreich, sich Unterstützung zu holen, beispielsweise durch PsychologInnen, TherapeutInnen, die der Thematik gegenüber aufgeschlossen sind. Auch Gespräche mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, können hilfreich sein. Doch auch hier, genauso wie bei den anderen Phänomenen, die wir heute besprechen, gilt: Seid kritisch, wem ihr etwas wie anvertraut. Es gibt da draußen einen ganzen großen esoterischen Gemischtwarenhandel, der darauf abzielt, Menschen in Krisensituationen in seine Fänge zu locken. Kostet eine Leistung oder ein Produkt überdurchschnittlich viel? Nehmt davon Abstand. Habt ihr das Gefühl, psychologisch in eine Abhängigkeit zu geraten? Ebenfalls. Krisensituationen machen anfällig für leere Heilsversprechen, und Seelenfängerei. Sich ein neues Weltbild zu schaffen, das einem Rückhalt gibt und die Sinnhaftigkeit des Lebens begreifen lässt, ist kein einfacher Weg. Es gibt keine Abkürzungen, die mit Tinkturen, Spenden oder teuren Talismanen erkauft werden können. Achtsamkeit, Reflexionsfähigkeit und Besinnung müssen eingeübt und immer wieder neu justiert werden. Und es gibt keinen Königsweg. Was für den einen funktioniert, muss für den anderen nicht auch stimmig sein. Manchmal zeigen sich erst nach Jahren die Wirkprinzipien, dann aber auch nachhaltig und eindrücklich. Ein Phänomen, das nicht so bekannt ist, wie das bei Nahtoderlebnissen der Fall ist, sind die sogenannten Sterbebettvisionen. Pflegekräfte, SterbebegleiterInnen und ÄrztInnen beobachten es sicher häufiger. Sterbebettvisionen sind eine Bewusstseinsveränderung in Todesnähe. Patientinnen sprechen beispielsweise mit nicht sichtbaren Besuchern, sie sehen bereits verstorbene Menschen, nehmen überirdische Klänge wahr, Licht oder Lichtgestalten sowie wunderschöne Landschaften. Oft ist ein abgewandter Blick ins Leere zu beobachten. Auch dieses besondere Phänomen hat Evelyn Elsesser einer näheren Untersuchung unterzogen. Sie sagt, die Sterbebettvisionen helfen den Sterbenden, sich von Angst zu befreien und den Tod zu akzeptieren. Erscheinen ihnen vertraute, verstorbene Menschen, dann lassen sie sich von ihnen in eine andere Welt führen. Von den Sterbenden werden oft beide Dimensionen als real wahrgenommen und genau so akzeptiert. Sie führen beispielsweise parallele Gespräche. Die Erscheinungen werden nicht in Frage gestellt. Die Sterbenden sind weder überrascht noch erschrocken. Es scheint manchmal sogar Vorfreude wird erlebt. Manche Menschen entwickeln ein Todesbewusstsein. Auch wenn die Umstände nicht darauf hindeuten, wissen sie um den Zeitpunkt ihres Todes oder können ihn gar partiell beeinflussen. Es gibt zahlreiche Berichte, in denen Menschen ihr Sterben verzögern, bis ein ihnen nahestehender Mensch zur Verabschiedung anreist. Oft nutzen Sterbende in dieser Zeit Reisemetapher. Sie sprechen davon, ihren Koffer zu packen oder noch einen Zug oder Bus bekommen zu wollen. Dabei handelt es sich aber nicht um Verwirrtheit, sondern um einen Ausdruck der Seele, sich auf diese letzte große Reise vorzubereiten. Begleitende sollten dies nicht abtun, sondern durchaus darauf eingehen, indem sie versichern, dass zum Beispiel alles für die Reise eingepackt ist, dass noch genug Zeit ist, den Zug zu erreichen. In den letzten Lebenstagen werden Sterbende oft extrem unruhig, versuchen trotz großer Schwäche aufzustehen, was die Betreuung sehr schwierig machen kann. Der Sterbende fühlt, dass er auf dem Weg zu einem bestimmten Ziel ist und setzt das in motorische Bewegung um. In dieser Zeit ist besonders darauf zu achten, mit entsprechenden Schutzmaßnahmen zu reagieren, denn Menschen können kurz vor ihrem Tod manchmal Kräfte mobilisieren, von denen sie schon lange verlassen schienen. Während Sterbebettvisionen den Sterbenden helfen, den Übergang zu bewältigen, sind es Nachtodkontakte, die den Trauernden Unterstützung und Trost sein können. Beim Begriff Nachtodkontakt oder Jenseitskontakt sprechen wir von Erlebnissen, bei denen die Erlebenden den Eindruck haben, mit Verstorbenen zu kommunizieren. Dabei geht es um spontane Begegnungen, die nicht durch Dritte, beispielsweise ein Medium oder durch Hilfsmittel wie Pendelkarten oder Gläserrücken erfahren werden. In Europa und den USA geht man davon aus, dass 10-40% der allgemeinen Bevölkerung einen solchen Kontakt schon einmal erlebt haben. Unter verwitweten Angehörigen sei der Prozentsatz am höchsten. Auch Rettungskräfte sollen überdurchschnittlich oft Nachtodkontakte erleben. Das erste Mal publiziert wurden Erlebnisse mit Verstorbenen durch Bill und Judy Guggenheim. Sie sammelten in den USA und in Kanada ca. 3200 Berichte aus erster Hand und veröffentlichten diese unter dem Titel »Trost aus dem Jenseits – Unerwartete Begegnungen mit Verstorbenen«. Sie nahmen auch eine erste Kategorisierung der Phänomene vor. Beim Durcharbeiten der verschiedenen Kategorien fiel mir auf, dass mir zu jeder ganz eigene Erfahrungen und Begebenheiten einfielen. Deshalb wird es zur besseren Anschauung an dieser Stelle wieder persönlicher. Zunächst gibt es Kontakte, die über die Sinne wahrgenommen werden. Die Menschen hören eine Stimme, manchmal auch nur im Kopf, quasi telepathisch. Sie fühlen etwas, einen Luftzug oder Berührung. Sie riechen Parfüm oder Zigarettenrauch oder sehen körperliche Erscheinungen, die denn häufig unversehrt oder verjüngt vor ihnen stehen. Ein auditives Erlebnis kann auch ich beisteuern. Ein Jahr nach dem Tod meines Vaters war ich mit meinen Kräften ziemlich am Ende. Das Trauerjahr hatte gezehrt und es gab viel zu verarbeiten. Außerdem versuchte ich, meine Angehörigen eine gute Unterstützung zu sein, und so dachte ich darüber nach, ob ich für den ersten Todestag etwas Besonderes für uns alle vorbereiten sollte, damit niemand allein blieb mit seiner Trauer. Gleichzeitig ermüdigte mich aber der Gedanke, und in dem Moment hörte ich die Stimme meines Vaters in meinem Kopf. »Ist gut jetzt«, sagte er. Ich hörte diese Worte nicht, als würde sie jemand neben mir sprechen, aber auch nicht so, wie sich gewöhnliche Gedanken manifestieren. Sie waren eindringlich und eindeutig meinem Vater zuzuordnen. Sie gaben mir damit die Erlaubnis, mich an diesem traurigen Jahrestag einfach nur um mich selbst zu kümmern. Der Satz begleitet mich bis heute und kommt immer dann in meinen Kopf, wenn ich zu wenig auf eigene Bedürfnisse achte. Allerdings gibt es manchmal auch ganz profane Erklärungen für seltsame Empfindungen. Einmal nahm ich im Garten einen Geruch wahr, den ich extrem mit den letzten Lebenstagen meines Vaters verband. Ich blieb abrupt stehen und schaute mich um und war dann doch recht erleichtert. Meine Mutter hing Wäsche auf und hatte den gleichen Weichspüler benutzt wie damals. Weit verbreitet sind auch symbolische Kontakte. Naturphänomene, die wir als Botschaft des Verstorbenen werten. Das kann ein Regenbogen sein oder eine Windböe. Oft spielen Tiere eine zentrale Rolle, häufig sind es Vögel oder Schmetterlinge. Gerade Schmetterlinge sind ein starkes Sinnbild für Wandlung. Wie sich aus einer Raupe, die ein Erdendasein fristet, etwas so wundervoll Schönes und Leichtes entstehen kann, ist eines der vielen Wunder der Natur. Wenn Schmetterlinge sich in die Lüfte erheben und über Blüten tanzen, wirken sie glücklich und frei. Und sie sind eine Verbindung mit dem Himmel. Auch Vögel gelten als Verbindung zum Himmel. Und ich selbst hatte ein kleines Erlebnis mit einer ziemlich vorwitzigen Amsel. Nur wenige Tage nach dem Tod meines Vaters begann ich, unseren gemeinsamen Garten zu bewässern. Der Garten war sein Hoheitsgebiet, Autonomiebestrebungen meinerseits waren nicht besonders geschätzt. Selbst mein Bewässern der Pflanzen fand vor den geschulten Gärtneraugen nie Gnade. »Du sollst gießen, nicht plämpern«, war einer seiner Lieblingssprüche. Ich stand also nun mit dem Schlauch im Garten und plämperte quasi vor mich hin, als eine Amsel neben mir landete. Nicht etwa in gebührendem Abstand, wie das scheue Vögel nun einmal tun, sondern höchstens einen Meter neben mir. Und egal in welche Ecke des Gartens ich auch ging, das Amselchen wanderte mit, chirpte ab und zu und beäugte kritisch die von mir bewässerten Pflanzen. Sie zeigte genau das gleiche Verhalten, wie es auch mein Vater an den Tag gelegt hätte, wäre ich in seinen Gartenhoheitsbereich eingedrungen. Als dritte Kategorie gelten elektrische oder physikalische Phänomene. Da beginnen Radios zu spielen, Lichter gehen an und aus oder Telefone klingeln. Sehr oft ist auch von dem Phänomen die Rede, dass die Uhren in den Zimmern Verstorbener stehen bleiben oder gar Uhrenangehöriger die Todeszeit anzeigen. Für mich waren das immer Erzählungen aus dem Bereich der Legenden. Umso verwunderter war ich, als ich nach einer Trauerfeier eines meiner jungen Klienten sein Zimmer im Wohnheim betrat. Ich wollte ihm auch dort eine Kerze anzünden und noch einmal kurz innehalten, um ihm zu gedenken. Von seiner Betreuerin wurde ich zur Kaffeetafel gerufen. Ich schaute auf die Uhr im Raum und erschrak. »Ist es schon so spät?«, fragte ich. »Die Uhr zeigte 12:30.« »Nein«, beruhigte mich die Betreuerin, »die Uhr ist stehen geblieben.« Ich lachte und meinte spaßeshalber, na klar, sowas soll ja oft vorkommen, wenn Menschen sterben. und ich fragte sie, zu welchem Zeitpunkt unser Christ denn verstorben sei. Und siehe da, es war die Mittagsstunde, zwischen 12 und 1 Uhr. Die vierte Kategorie befasst sich mit Träumen oder Erlebnissen im Halbschlaf. Von den Betroffenen werden sie häufig als herausragend dargestellt. Diese Begegnungen hätten eine ganz andere Qualität als normale Träume. Sie bleiben im Gedächtnis und ragen aus dem Alltagsgeschehen heraus und werden oft wie ein kleiner Schatz ein Leben lang erinnert. Auch ich trage einen ganz besonderen Traum in meinem Herzen. Als meine Seelenhündin Lilly starb, ging das sehr schnell. Innerhalb eines halben Tages musste ich sie gehen lassen. Am nächsten Tag legte ich mich mittags kurz hin. Ich hatte die ganze Nacht vor Traurigkeit nicht schlafen können. Und auf einmal stand Lilly vor meinem Bett. »Aber du bist doch gestorben. Wie kannst du hier sein?«, fragte ich sie. Sie schaute mich mit ihren schönen großen Augen an und ich durfte sie noch einmal streicheln. Ihr Körper fühlte sich vollkommen echt an und genau so, wie ich es 12 Jahre unseres gemeinsamen Lebens gefühlt habe. Während Nachtodkontakte in der Regel relativ zeitnah zum Tod vorkommen, meist innerhalb des ersten Jahres, werden Kontakte, die zur Warnung oder in Umbruchs- und Krisensituationen entstehen, noch viele Jahre später vorkommen. In den Archiven liegen unzählige Berichte, in denen verstorbene Angehörige ihre Liebsten vor einem Unglück bewahrt haben sollen. Nicht ganz so spektakulär, aber trotzdem ein ganz besonderes Wiederfühlen, an das ich mich bis heute noch voller Liebe erinnere, war eine Traumbegegnung mit meiner Großmutter. Eine chronische Erkrankung machte mir seit meiner Teenagerzeit sehr zu schaffen. Zum damaligen Zeitpunkt war sie noch nicht erkannt worden und brachte mich regelmäßig durch große Schmerzattacken an den Rand der Verzweiflung. Eines Nachts, als die Verzagtheit besonders groß war, spürte ich im Traum, wie mich jemand in die Arme nahm. Oder vielmehr auf die Arme nahm, im wahren Wortsinn, denn gefühlt war ich ein kleines Kind. Ich sah die Person nicht, die mich hielt, aber ich erkannte ihren Duft. Es war meine geliebte Großmutter, die etwa 10 Jahre zuvor verstorben war. Ich fühlte Geborgenheit und Trost. Ein Gefühl, das sich bis heute reproduzieren lässt und mir in schwierigen Lebensmomenten hilft. Nachtodkontakte, so berichten es die Erlebenden, haben eine völlig andere Qualität, als man es von Träumen oder anderen veränderten Bewusstseinszuständen kennt. Eine religiöse Prägung braucht es dafür nicht. Es kann auch passieren, dass mehrere Menschen gleichzeitig diese Erfahrung machen. Auch von Menschen, die gar nicht um das Ableben der erscheinenden Person wissen, wird berichtet. Und es müssen auch nicht immer nahestehende Personen sein, die den Kontakt suchen. Auch entfernte Bekannte können sich einfinden. Fast alle berichten, dass diese Erlebnisse mit positiven Gefühlen verbunden sind, die oft als Geschenk erlebt werden. Oft verknüpft mit den Besuchen sind Botschaften. Meist versichern sie den Angehörigen ihre Liebe, wünschen ihnen Wohlergehen und wollen ihnen Schuldgefühle nehmen. Auch die Prophezeiung, dass man sich eines Tages wiedersehen und für den Rest des irdischen Lebens beistehen wird, gehört zum Repertoire der Nachtodbotschaften. Häufig geht mit solchen Erlebnissen eine Verminderung der Trauer einher. Trauernde fassen neuen Lebensmut bei gleichzeitigem Lindern der Angst vor dem Tod. Evelyn Elsässer berichtet, dass die Kraft der Erlebnisse häufig so stark ist, dass der Empfänger an der Echtheit dieser keinerlei Zweifel hat. Dennoch werden sie anderen oft verschwiegen, aus Sorge für geisteskrank gehalten zu werden. Doch natürlich stellt auch sie sich der Frage nach der Authentizität. Und auch mich treibt diese Frage um. Nachdem ich selbst erlebt habe, welche Herausforderung es ist, einen seiner Liebsten in den Tod zu begleiten, halte ich die Argumente, die die SkeptikerInnen äußern, für völlig nachvollziehbar. Als mein Vater starb, hatten meine Mutter, meine Schwester und ich 6 Wochen intensiv Pflege hinter uns. Und das quasi im 24-Stunden-Modus. Die Nächte wurden zum Tag und neben der psychischen Belastung gesellte sich chronischer Schlafmangel. Wir durchlebten diesen Abschied als Familie funktionierten wie ein gut geöltes Räderwerk und gaben all unsere Liebe und Aufopferungsbereitschaft hinein. Ich fragte mich immer mal wieder, wie es eigentlich gehen soll, nach dem Tod meines Vaters die Beerdigung zu organisieren und die vielen Dinge, die damit einhergehen. Wo sollten wir dafür noch die Kraft aufbringen, die doch schon in den Tagen des Abschieds völlig aufgebraucht schien? Der Tag kam und noch tief erschüttert vom Moment seines Todes, verstört und voller Trauer, machten wir uns ans Werk. Und es ging. Wir schliefen kaum, wir aßen wenig, wir weinten viel und dennoch gelang es uns, eine Beerdigung zu organisieren, die viele individuelle Elemente enthielt und der Persönlichkeit unseres Vaters gerecht wurde. Es wäre also wenig verwunderlich gewesen, wenn uns unsere Wahrnehmung und die psychische Ausnahmesituation Streiche gespielt hätte. Auch intensive Träume sind sicher keine Seltenheit, weil man ja kaum in die Tiefschlafphasen eintaucht. Und dass die Seele ungewöhnliche Wege findet, ihr Leid auszudrücken, dieses in Symbole packt und über Umwege in unser Bewusstsein eindringt, wissen wir aus der Psychologie. Gleich gar sind die Wahrnehmungen, die viele nach dem Tod eines geliebten Menschen machen, nicht von pathologischer Natur. KlientInnen in der Trauerarbeit sprechen oft von dem Gefühl, den Verstand zu verlieren, über diesem ganzen Schmerz. Wenn die Seele schwer erschüttert ist, sind Fremdheitsgefühle dem eigenen Empfinden gegenüber völlig normal. Auf manches reagiert man hypersensibel, anderes kommt gar nicht an einen heran. Trauernde müssen sich erst einmal selbst kennenlernen in ihrer Rolle als Trauernde. Doch Evelyn Elsässer widerspricht der innerpsychischen Genese von Nachtodkontakten. Zum einen, so argumentiert sie, verursachen Nachtodkontakte in der Regel keine Verzweiflung, sondern schenken stattdessen viel Trost und auch fehlen weitere Symptome einer psychischen Erkrankung. Evelyn Elsässer begreift Sterbephänomene als therapeutische Helfer in der Trauerarbeit. Sie stellen Kontakte dar, die man auch innerfamiliär weitergibt. Häufig wird aufgrund solcher Erlebnisse eine ganz eigene individuelle Spiritualität entwickelt, ganz unabhängig von der bis dahin gelebten Religion, oder aber der bereits vorhandene Glaube wird stärker. Der Empfangende fühlt sich geliebt und geschützt, verliert die Angst davor, dass nach dem Tod nichts mehr kommt. Sogar Konflikte können noch nach dem Tod beigelegt werden. Der Tod verliert etwas an seiner Endgültigkeit. Die Kontakte sind geprägt von Liebe, Fürsorge und der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Sie können den Schmerz lindern und, so Elsässer, in ein paar Sekunden zu heilsamen Veränderungen führen, die sonst erst nach Monaten, ja, sogar erst nach Jahren eintreten würden. Deshalb gilt für TherapeutInnen oder anderen Menschen, die Trauernden beistehen möchten, diesen Sterbephänomenen gegenüber ein offenes und empathisches Zuhören zu etablieren. Objektiv können sie nach derzeitigem Stand der Wissenschaft weder belegt noch ausgeschlossen werden. Und das ist auch nicht die Aufgabe des Begleiters oder der Begleiterin. Vielmehr sollten solche Erlebnisberichte als Realität anerkannt werden, die viele Menschen wahrnehmen. Denn so Elsässer, es ist ihre Trauer, ihre Erfahrung, ihre Auslegung, ihr Glaube. Und anders als noch vor einigen Jahren, als es noch als Königsweg galt, den Verstorbenen loszulassen, ihn nach und nach aus dem eigenen Leben zu lösen, gibt es in der Trauerbegleitung einen wichtigen Paradigmenwechsel. Denn der Verstorbene darf bleiben, integriert in ein vorwärts gelebtes Leben. Elsässer dazu: Ohne sich darauf zu beschränken, machen Sie es möglich, eine neue Identität zu entwickeln, eine neue Beziehung zu dem Verstorbenen aufzubauen und daraus eine emotionale Kraft zu schöpfen, die dann in neue Lebensziele investiert werden kann. Das bedeutet überhaupt nicht, dass man sich emotional komplett vom Verstorbenen löst. Ganz im Gegenteil. Das Aufbauen einer neuen Beziehung zu dem Verstorbenen ist gesund und basiert auf Erinnerungen, Traditionen und auf allem, was man in dieser Beziehung zu Lebzeiten des geliebten Menschen gelernt hat. Doch natürlich gibt es auch Risiken, die der Verarbeitung von Nachtodkontakten innewohnen. Wenn der Trauernde versucht, Nachtodkontakte herbeizuführen und das Warten auf neue Botschaften den Trauerprozess bestimmen oder verlangsamen. Auch das Gefühl, dass der Verstorbene ständig präsent ist und man entweder eine schädigende Abhängigkeit entwickelt oder sich gar heimgesucht fühlt. Doch solange die erhaltene Botschaft positiv und liebevoll ist, solange ihre Auswirkungen tröstlich sind und dabei helfen, die Wunden der Trauer zu heilen, solange die Kontakte als Geschenk in Form einer letzten Verabschiedung angenommen werden und nach ihnen nicht beharrlich, unnachgiebig und verbissen gesucht wird, besteht überhaupt kein therapeutisches Interesse daran, diese subjektiven Erfahrungen in Frage zu stellen oder Menschen davor zu warnen. Alles in unserem Leben hat einen tieferen Sinn, auch wenn wir diesen nicht immer verstehen. Verluste, Leid und Schmerz gehören zu unserem Leben. Wenn wir einen Verlust akzeptieren, wenn wir ihn annehmen, können wir an den tragischen Umständen oder Ereignissen unseres Lebens wachsen. Nachtodkontakte helfen dabei, mit einem Verlust und sei er noch so schmerzhaft, ins Reine zu kommen. Doch wie sieht es genau um die wissenschaftliche Erforschung dieser Phänomene aus? Zunächst einmal gibt es im Großen und Ganzen 4 Erklärungsmodelle. Zum ersten können die Erfahrungen und Erzählungen ganz wertfrei beschrieben werden. In den Kulturwissenschaften ist es gängige Praxis, nicht messbare Untersuchungsgegenstände zunächst nur deskriptiv, also beschreibend, zu behandeln. Und das, ohne sie zugleich einer normativen Ebene zuzuordnen. Das heißt, diese zu bewerten. Sterbephänomene können als kulturelle Phänomene verstanden werden. Sie sind Ausdruck spezifischer Welt- und Menschenbilder. Da sie von Menschen als subjektiv real angenommen werden und Menschen konstruktiv ihre eigene Realität erschaffen, kann in der Praxis auch mit dieser Realität gearbeitet werden, ohne dass die Frage nach dem Woher kommt es gestellt werden muss. Dies ist ein Erklärungsmodell, dem ich als Geisteswissenschaftlerin gut folgen kann. Mein Interesse gilt den Auswirkungen und den Chancen, die diesen Erfahrungen innerliegen. Ob Sterbephänomene ein Hinweis auf das Leben nach dem Tod sind? Diese Frage darf für mich einfach offen bleiben. Damit sind wir auch bei dem zweiten Erklärungsmodell. Viele der Forscher, die sich mit der Thematik befasst haben, sei es Evelyn Elsässer, Pim van Lommel oder die Guggenheims, tendieren zu einer parawissenschaftlichen Deutung. Die Sterbephänomene sind für sie ein Indiz, dass Bewusstsein mehr ist als ein Produkt hirnphysiologischer Prozesse. Sie fordern die Wissenschaft immer wieder aufs Neue heraus und bieten Raum für viele Diskurse. Für gläubige Menschen stellt sich die Frage nach der Genese dieser Phänomene vermutlich gar nicht. Ist es doch fest verankerter Teil von Religion, an ein Leben oder mehrere nach dem Tod zu glauben. In diesem Kontext werden die Sterbephänomene als unleugbare Indizien für ein Leben nach dem Tod angenommen. Und viertens, über dieses Erklärungsmodell haben wir ebenfalls schon gesprochen. Vielleicht sind die Erlebnisse und Erfahrungen physiologischer Natur. Vielleicht haben wir Menschen ein Programm, das in uns abläuft und damit die Sterbephase erleichtert. Sauerstoffmangel, Ausschüttung von speziellen Botenstoffen, Medikamente, aber auch innerpsychische und neuronale Vorgänge können diese Wahrnehmung induzieren. Jedes dieser Erklärungsmodelle wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet und lässt vieles offen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auf dem Gebiet rund um das Thema Sterblichkeit auch viele Gefahren lauern. Denn Menschen in Trauer, die Antworten suchen, sind häufig verzweifelt genug, um sich mit Konzepten einzulassen, die für sie nicht förderlich sind. Ursprünglich wollte ich mich an dieser Stelle noch mit dem Mediumismus und dem weiten Feld des Reinkarnationsglaubens widmen und schauen, was darin fruchtbar für die Trauerarbeit ist. Doch die ersten 3 Themenkomplexe waren bereits so umfangreich, dass die anderen Themen bei Gelegenheit eine eigene Folge bekommen werden. Dennoch möchte ich im Hinblick auf die Verletzlichkeit, die Menschen in der Trauer innewohnt, ein paar Warnhinweise geben. Viele Menschen wenden sich in ihrer Verzweiflung an sogenannte Medien. Menschen, die von sich behaupten, sie könnten Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen. Unabhängig davon, ob das möglich ist oder nicht, ist dabei äußerste Vorsicht geboten. Zum einen lassen sich viele Medien fürstlich bezahlen für ihren Informationstransfer zwischen den Welten. Zum anderen beherrschen sie diverse Methoden, um den Hinterbliebenen den Eindruck zu vermitteln, sie hätten echte Zeichen erhalten. Eines davon ist das sogenannte Cold Reading. Dabei handelt es sich um eine Mentaltechnik, die es erlaubt, anhand der Körpersprache der Hinterbliebenen Antworten abzulesen. Macht das Sinn? Ist ein typischer Satz eines Mediums, das sich rückversichert, ob die Annahmen zutreffen oder sie sich langsam annähern. Auch Hot Reading wird oft betrieben. Früher waren es noch Erkundigungen, die vor einer Sitzung oft durch Helfer eingezogen wurden. Heute ist es dank sozialer Netzwerke noch um ein Vielfaches leichter. Mit wenig Aufwand lassen sich Informationen finden, die nicht aus der Geisterwelt, sondern von Facebook oder Instagram stammen. Und noch ein Effekt, dem wir Menschen wahrnehmungspsychologisch gern erliegen, ist der sogenannte Barnum-Effekt. Innerhalb einer Sitzung mit dem Medium erinnern wir uns im Nachhinein stärker an die zutreffenden Details als an die falschen Aussagen. Und so werden die Aussagen möglichst allgemein gehalten, sodass sie auf möglichst viele Situationen anwendbar sind. Den Rest erledigt das Gehirn des Probanden. Wer mal bei einer Show von Mentalmagiern war, der bekommt in etwa eine Vorstellung davon, mit welchen Illusionen und psychologischen Tricks da gespielt werden kann. Wenn euer Kontostand also signifikant abnimmt und der eines anderen zu, dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass es nicht der richtige Weg ist, um Verlust zu bewältigen. Ein zweites Indiz ist es, wenn mit Angst gespielt wird oder Angst gar wissentlich geschürt wird, um so, beispielsweise mit einem Heilsversprechen, einen Ausweg aus der Angst zu simulieren. Auch wenn verlangt wird, sich vom Umfeld zu isolieren, zum Beispiel das Gefühl vermittelt wird, niemand verstünde den Trauernden besser und nur Eingeweihte können den richtigen Weg gehen, ist äußerste Vorsicht geboten. Eine Möglichkeit, gesunde Wege aus der Trauer zu finden, ist, TherapeutInnen oder TrauerbegleiterInnen aufzusuchen. Dort wird ganz individuell nach Möglichkeiten gesucht, Trauernde zu stärken. Das kann über Kunst und Musik geschehen, über Gespräche mit Betroffenen, die ein ähnliches Schicksal erlitten haben, über das Schreiben oder andere Tätigkeiten. Einige Trauertherapeuten bieten auch eine IADC-Therapie zur Behandlung tiefer Trauer an. Im Rahmen einer umfassenden Begleitung wird dort über bestimmte Entspannungstechniken, ähnlich der Hypnose, ein Nachtodkontakt induziert. Diese Begegnungen haben oft ähnliche heilsame Effekte wie ein spontaner Nachtodkontakt. Und damit sind wir auch bei den Empfehlungen zu unserem heutigen Thema. Passend dazu kann ich euch sowohl das Buch als auch den Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott, ans Herz legen. Warum? Naja, wir erfahren, dass Gott eine Frau ist und wunderbar backen kann. Aber eigentlich geht es um einen Vater, dem der gewaltsame Tod seiner Tochter alles genommen hat. Lebensfreude, Glaubensvorstellung und selbst die Liebe seiner Frau und seiner Kinder erreichen ihn nicht mehr. Dafür aber ein Brief, der ihn für ein Wochenende in einer Hütte einlädt, unterschrieben mit Papa. In der Hütte erwarten ihn wundersame Erlebnisse und die Heilung seiner seelischen Wunden. Herzlich willkommen im Trostreich. Die folgenden Worte habe ich unter anderem auf der Homepage des Life-Coaches Robert Beetz gefunden. Dort werden sie den Lakota-Indianern zugeschrieben. Steh nicht weinend an meinem Grab. Ich bin nicht dort unten, ich schlafe nicht. Ich bin tausend Winde, die verwehen. Ich bin das Glitzern der Sonne im Schnee. Ich bin das Sonnenlicht auf reifem Korn. Ich bin der sanfte Regen im Herbst. Wenn du erwachst in der Morgenfrühe, bin ich das schnelle Aufsteigen der Vögel im kreisenden Flug. Ich bin das sanfte Sternenlicht in der Nacht. Steh nicht weinend an meinem Grab. Ich bin nicht dort unten, ich schlafe nicht. Du kannst mich nur nicht mehr sehen, nicht mehr berühren, aber ich werde immer da sein, egal wo du bist. Werde der Wind sein, der zärtlich durch dein Haar streicht. Der Regen, der sanft deine Haut berührt. Der Regenbogen am Horizont, der dir die schönsten Farben schenkt. Die Sonne, die dich wärmt und mit dir lacht. Der Duft von Sommer, den du einatmest. Die Erde, auf der du gehst. Die Nacht, in der ich für dich die Sterne erstrahlen lasse. Der Tag, der dir tausend Überraschungen bringt. Die Hoffnung, die dich trägt, wenn du traurig bist, dieses Gefühl, was in dir ist, wenn du glücklich bist. Du kannst mit mir reden, ich werde dich immer hören oder einfach weinen. Dann nehme ich dich in meinen Arm und du wirst dich frei fühlen. Ich werde über deinen Schlaf wachen und dir wundervolle Träume schenken. Du brauchst keine Angst haben, wenn du daran glaubst, du bist niemals allein, weil ich immer da sein werde, wenn du an mich denkst, so wie ich an dich denke. So, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Habt ihr Anregungen, Fragen, konstruktive Kritik, eigene Erfahrungen, dann schreibt mir. Entweder über die Facebook-Seite oder über die Mailadresse die-trauersprechstunde@web.de. Quellenangaben findet ihr ebenfalls auf der Facebook-Seite, genauso wie auch die Links zu entsprechenden Organisationen sowie die Shownotes auf meiner Webseite lal.de. Falls ihr den Podcast so wertvoll findet, dass ihr ihn unterstützen möchtet, findet ihr die entsprechenden Informationen ebenfalls auf lal.de. Über einen Support freuen sich auch meine beiden vierbeinigen Kollegen, die mit mir mehrmals die Woche unterwegs sind, um schwer demenzkranke, Behinderte und auch Menschen auf dem letzten Weg zu begleiten. Infos dazu findet ihr ebenfalls auf lal.de. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch alles Gute. Und denkt dran, wer nicht an Wunder glaubt, der vergisst, dass er selbst eins ist. Bis bald.